Willkommen bei Rare Stories. In dieser Folge geht es erneut um Epidermolysis bullosa, kurz EB auch. Eine seltene Hauterkrankung, die das Leben von Betroffenen und Familien komplett verändert. Und wir haben in den letzten Folgen ja auch schon gehört, was das im Alltag eigentlich bedeuten kann. Und heute schauen wir auf eine andere Seite, auf die palliative Begleitung und auf das Medizinische und auf das Menschliche, was möglich ist, wenn die Krankheit ja den Alltag so sehr bestimmt, dass es auch manchmal ja an Grenzen führt und das im Hospiz. Ich spreche mit Professor Dr. Sven Gottschling, Chefarzt des Zentrums für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie und mit Chris Wolf, Psychologin und Coach. Und ja, die zwei Menschen, die wissen, wie viel Kraft in ehrlichen Gesprächen steckt. Schön, dass Sie beide da sind. Ich begrüße Sie.
Hallihallo.
Hallo.
Viele verbinden ja das Wort Hospiz nur mit Sterben, könnte ich mir vorstellen, wenn wir jetzt mal die berühmte Straßenumfrage machen. Können Sie beide vielleicht erklären, was Hospizbegleitung eigentlich aus Ihrer Sicht, aus zwei unterschiedlichen Blickrichtungen eigentlich bedeuten? Professor Gottschling.
Also ich finde es immer ganz wesentlich, dass mein Kernfokus der gesamten Arbeit dreht sich immer um Lebensqualität. Also das heißt, es geht darum, so lange wie möglich Lebensqualität zu verbessern und die so lange wie möglich so weit oben wie möglich zu halten, immer in Absprache, Rücksprache mit den Patienten. Natürlich ist das Thema Palliativversorgung oder auch Hospiz etwas, was total negativ aufgeladen ist. Die meisten Menschen denken sofort an schwarzes Gebäude ohne Fenster, das man lebend nicht mehr verlässt, wo nie gelacht wird, wo alles ganz düster ist, und das macht Menschen Angst. Und von dem her finde ich es immer unheimlich wichtig zu sagen, unser Fokus ist ein anderer. Unser Fokus ist in Richtung Leben, Unterstützung geben und gucken, wie lange geht noch was und wo können wir hilfreich sein bei körperlichen Beschwerden oder eben auch ja, psychosozialer Not.
Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Frau Wolf, auch gerade an Sie eine Person, die jetzt nicht im Krankenhaus arbeitet, aber auch natürlich ganz viel Erfahrung im Bereich zum Thema Sterbebegleitung hat. Was bedeutet Hospizbegleitung für Sie?
Hospizbegleitung bedeutet für mich einen Ort, an dem man leben kann bis zum Schluss. Das ist das Wichtige. Herr Professor Gottschling hat die Lebensqualität erwähnt. Ich glaube, das ist die essentielle Vokabel. Und wie fühlt sich das an? Für mich, wenn ich Menschen in Hospizen begleiten darf als externe Begleiterin, dann fühlt sich das so an, dass es ein ruhiger, sicherer Ort ist, an dem Menschen wissen, worum es geht. Also metaphorisch gesprochen, was das Ziel der Reise ist. Und das ist leider so, das können wir nicht wegdiskutieren. Aber die Reise können wir trotzdem gut begleiten. Und das erlebe ich dort. Ich erlebe Menschen, die sich wahnsinnig bemühen, Dinge möglich zu machen im Alltag, aber auch außerhalb des Alltags, und die es möglich machen, über Dinge zu sprechen. Und das halte ich für essentiell wichtig. Und das hilft mir, weil ich natürlich da bin, um auch über das Unaussprechliche zu sprechen mit Menschen, was oft als sehr erleichternd wahrgenommen wird.
Ja, ich glaube, das geht gut einher. Da haben wir auf der einen Seite diese negativen Gedanken oder diese Eindrücke oder Vorurteile vielleicht auch, vielleicht nennen wir das so. Und so wie Sie gerade sagen, Frau Wolf, dann auch dieses Aussprechen und einfach mal so hinter die Kulissen zu schauen. Jetzt hatten wir im Oktober ja die EB Awareness Week, ja, die auch international stattgefunden hat. Und derzeit beschäftigen wir uns ja auch in diesem Podcast mit EB. Und das möchte ich auch dieses Mal fortführen, Professor Gottschling, wie können wir eigentlich, wenn wir über EB auch sprechen, so eine palliative medizinische Betreuung auch einordnen? Also wann beginnt sie und wann ist sie besonders wichtig? Weil Sie haben vorhin auch gemeint, Hospiz muss nicht bedeuten, dass das immer die letzte Station sein muss.
Also wir im Bereich der Palliativversorgung kämpfen schon seit vielen, vielen Jahren für eine sogenannte palliative Frühintegration. Das heißt, je früher wir mit Menschen in Kontakt treten, die eine prinzipiell lebensverkürzende Erkrankung haben, desto einfacher gelingt auch ein Beziehungsaufbau. Das heißt, wenn jemand noch nicht so stark körperlich beeinträchtigt ist zum Beispiel, dann ist es sehr viel einfacher, auch mit einem Palliativversorger ins Gespräch zu kommen, weil dann ist die Bedrohungslage ja in dem Moment noch nicht so groß. Also ich finde es immer schwierig, wenn jemand jetzt wirklich so schon halb auf der letzten Rille unterwegs ist, massivste Schmerzen hat, Luftnot, alle möglichen anderen Probleme und dann wird ihm der Palliativmediziner präsentiert. Das ist eine schwierige Situation für alle Beteiligten. Und grundsätzlich gilt bei einer Erkrankung, auch wie bei der Epidermolysis bullosa, prinzipiell darf man mit uns in Kontakt treten ab Diagnosestellung, sprich ab Geburt. Und ich begleite viele Menschen auch mit dieser Erkrankung über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Das gibt einem die riesengroße Chance, stabile Beziehungen aufzubauen und sich eher im Hintergrund erstmal auch um medizinische Themen zu kümmern. Und man kann ja dann einfach präsenter werden, wenn es denn dann irgendwann auch notwendig wird. Dann hat man aber eine stabile, gewachsene Beziehung. Dann ist den Patienten und auch den An- und Zugehörigen einfach klar, wofür man steht, dass man aber einfach auch noch andere Themen bedient. Das ist mir auch total wichtig. Patienten sollen sich bei mir auch sicher fühlen, dass ich mit ihnen eben nicht den ganzen Tag über Tod und Sterben rede. Vergleiche das immer gerne mit jemand, der massiv übergewichtig ist. Der braucht von mir nicht viermal am Tag die Information, dass jeden Tag eine halbe Schwarzwälder Kirschtorte mit extra Sahne vielleicht gesundheitlich auch nicht die allerbeste Idee ist, ne? Sondern in der Regel wissen die ja ganz genau, worauf es ankommt. Was jetzt nicht heißt, dass wir uns Gesprächen oder auch Ängsten nicht stellen, aber für mich muss auch ein sicheres Signal an den Patient rausgehen, ich werde dir nicht dreimal am Tag hier mit einem Sterbethema entgegenwedeln, sondern wir können einfach auch mal über die Bundesliga reden oder über Musik oder weiß der Geist, was für dich Thema ist. Und um die Schmerzen und um vielleicht, wie können wir einen Verbandswechsel noch ein bisschen besser begleiten, da kümmern wir uns so en passant auch drum.
Toll, also es geht auch um den Alltag und nicht nur über das Thema Tod. Frau Wolf, wie sieht es eigentlich bei Ihnen aus, wenn Sie mit Betroffenen, mit auch Angehörigen, Sie begleiten ja auch Familien, also Sie beide, aber auch wenn es darum geht, auch diese Sterbebegleitung zu betreuen, begleiten, Sie finden das bessere Wort als ich. Welche Themen stehen da eigentlich so im Vordergrund? Wie gehen Sie in so ein Gespräch rein? Ist das ähnlich, wie Professor Goschling gerade sagt, da ist nicht immer nur das Thema Tod auf der obersten oder an der ersten Stelle, sondern, und ich übergebe.
Danke. Ja, ich glaube, sagen zu können, wir haben ein bisschen eine ähnliche Einstellung. Das würde mich zumindest freuen. Tatsächlich schaue ich sehr stark, was Familien brauchen. Also wo liegt die psychosoziale Belastung, wo haben Menschen Ängste und Nöte oder Gedankenkarussell oder was auch immer, wo sind sie belastet? Und das kann in Strukturen, können das unterschiedliche Themen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass das betroffene Kind oder Jugendliche oder die Patientin, der Patient eigentlich eher gelassener mit dem Thema umgeht, während die Eltern sehr im Drama sind zum Beispiel. Das ist eine Konstellation, die man häufiger mal hat. Nicht selten ist es so, dass Eltern ein bisschen unterschiedliche Positionen haben und daraus viele Spannungen erwachsen, wo man so ein bisschen mitschauen darf aus meiner Rolle heraus, was ich tatsächlich sehr wichtig finde, weil ich tatsächlich aus dem anderen großen Bereich, in dem ich unterwegs bin, im Bereich der Organtransplantation, Organspende, nicht wenige Angehörigen, Paare, also Familien kenne, die sich trennen nach dem plötzlichen Tod eines Kindes. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Es liegt nicht in meiner Macht, das zu ändern. Aber ich sehe, dass der unterschiedliche Umgang mit Trauer, auch vorweggenommener Trauer, auch Belastung, ein Problem sein kann. Ich gucke, wo die Leute stehen, wo die Menschen stehen und versuche, etwas beizutragen, was hilft. Ganz oft versuche ich, mit Beteiligten einzeln zu sprechen. Also nicht immer mit, zum Beispiel, wenn es jetzt Eltern sind und ein oder zwei Kinder, nicht mit allen drei oder vier zusammen, sondern mal nur mit dem Kind beliebigen Alters oder mal nur mit der Mutter oder nur mit dem Vater, um zu schauen, wo man so ein bisschen helfen kann in der Betreuung. Ich selbst glaube, das ist aber tatsächlich, das Wort Glaube ist hier nicht zufällig gesetzt, aber nicht religiös gefärbt. Ich glaube, dass es ganz gut ist, zu dem Thema Totensterben aus dem Drama rauszugehen, weil ich glaube, dass es wenig Sinn macht, davor die Augen zu verschließen. Das ist halt das, was passiert. Können wir jetzt erstmal nicht ändern, ist so. Aber wenn Familien sehr tief im Drama sind, dann gehe ich das sozusagen mit und versuche mitzuschwingen. Das ist mir sehr wichtig, dass ich versuche, empathisch mitzuschwingen und da zu sein.
Kretsch da mal direkt rein. Ich finde das nämlich einen unheimlich guten Impuls. Menschen sind sehr unterschiedlich in ihren Verarbeitungsmechanismen, auch in ihren Ausdrücken nach außen. Also gerade, ich meine, wir wissen ja, dass Männer und Frauen eigentlich von Haus aus grenzenlos inkompatibel sind, probieren es aber trotzdem immer wieder zusammen. Aber das erlebe ich ganz oft, dass wir so eine Rolle haben, auch als Dolmetscher zu fungieren. Dass wir, obwohl die sich intensiv und seit vielen Jahren kennen, in dieser massiven Belastungssituation keine gemeinsame Sprache finden oder ihre Ausdrucksweisen gegenseitig nicht verstehen. Ne? Also der Mann rennt in den Wald, geht spazieren, schreit die Bäume an, verdrückt sich da seine Tränchen, kommt nach Hause, macht nochmal den Starken. Und die Frau kann es überhaupt gar nicht fassen, dass er so gefühlskalt immer so tut, als wäre die Welt in Ordnung. Ne? Also das sind dann auch Aufgaben, die wir haben zu vermitteln. Ich habe das nämlich aus einem anderen Kontext über viele Jahre erlebt. Also ich war im ersten Leben Kinderonkologe und sehr viele Eltern haben sich auch getrennt, selbst wenn das Kind diese Erkrankung überlebt hat. So eine Erkrankung oder auch eine Therapie geht häufig ein halbes Jahr, ein Jahr, eins, zwei mit Nachsorge, weil der Umgang damit so unterschiedlich war und weil die Belastung so hoch war und weil man es nicht hingekriegt hat, ein gegenseitiges Verständnis für die Andersartigkeit damit irgendwie umzugehen, aufzubauen. Und das finde ich total relevant, jedem zu erklären, wie das jetzt auch tatsächlich zu interpretieren oder zu meinen ist. Ich finde es auch super wichtig, wenn noch Geschwisterkinder da mit an Bord sind, dass die selbstverständlich mit ihren Freunden ins Kino gehen sollen, in ihren Sportverein. Selbst wenn das Geschwisterkind im Sterben liegt oder kürzlich verstorben ist und dass man dann eben nicht sagt, ja, sag mal, hast du denn deinen Bruder gar nicht lieb gehabt oder so. Da kommen manchmal wirklich extrem verletzende, auch nachhaltig beschädigende Aussagen, weil von Elternseite auch dieser kindliche Umgang damit nicht verstanden oder nicht nachvollzogen werden kann. Und das ist unsere mit vornehmste Aufgabe, hier Brücken zu bauen.
Absolut. Und auch Themen zu. Ich docke gerade einmal an, weil ich das gerade sehr, sehr wichtig finde. Geschwisterkinder sind für mich tatsächlich die Menschen, die fast am meisten leiden, oft, und die meine therapeutisch tätigen Kollegen oder auch mich als Coach nicht selten 20, 30 Jahre später beschäftigen. Und das macht mich unglaublich traurig, wenn das passiert. Und ich glaube, das Thema, über das wir gerade so unterschwellig reden, ist das Thema Schuld. Es ist ein super irrationales Thema. Wir wissen vermutlich oder glauben vermutlich alle, dass zum Beispiel eine onkologische Erkrankung bei einem Kind keinen schuldhaften Auslöser hat, oder zumindest in den allermeisten Fällen. Da ist keiner schuld dran. Zumindest wissen wir es nicht. Und trotzdem schafft unsere Psyche den Link, dass der eine ein bisschen mehr schuld ist an dem, was passiert, als der andere. Zum Beispiel das Geschwisterkind, wie Sie erwähnt hatten, was ins Kino geht. Das ist jetzt schon so ein bisschen. Und das finde ich sehr, sehr schlimm. Und ich glaube, dieses Thema Schuld zu identifizieren, darüber zu sprechen und auch die Irrationalität hervorzukehren und die unterschiedliche Perspektive sich anzuschauen, warum zum Beispiel denkt eine Mutter, dass sie ein bisschen mehr Schuld hat. Wir wissen, dass es nicht so ist, aber hey, wenn man das besprechbar macht, dann löst man sozusagen Probleme in der Zukunft. Da, wo es möglich ist, das erfordert viel Sensibilität, aber dafür sind wir ja da.
Also das Thema Schuld spreche ich immer an, wenn es um gerade im Kontext mit Geschwistern, Kindern, da muss es auftauchen. Ne? Man muss proaktiv Kinder von jedweder Beteiligung freisprechen, weil das Kernproblem ist, Kinder sind mystische, magische Wesen, die das erlebt. Ne? Die Kinder haben sich teilweise selber eine Krebserkrankung gewünscht, damit sie mal so viel Aufmerksamkeit kriegen wie ihre Schwester. Erschrecken sich dann teilweise selber vor dem, was sie sich da wünschen. Ne? Und das sind Dinge, die muss man ganz offen aussprechen und benennen. Weil nur so kriegt man auch noch mal so ein bisschen die Köpfe da frei. Und ich habe festgestellt, dass auch vermeintlich unfassbar schwere Themen, ne? Tod, Sterben, Schuld, ne? Was hat man versäumt? Das ist überhaupt nicht schwer, darüber zu reden, sondern das ist eigentlich in der Regel immer eine massive Entlastung für alle Beteiligten. Jedes einzelne Gespräch ist ein Gespräch gegen die Angst. Immer.
Wie ein Befreiungsschlag. Und ich finde es großartig, dass Sie sind ja relativ früh sozusagen in der Kommunikation dran, auf jeden Fall vor mir. Und ich weiß natürlich und genau wie Sie, je früher man dagegen angeht, desto weniger groß wird das Gespenst im Schrank sozusagen. Das kann man so vergleichen. Und das ist so wertvoll und großartig.
Ich merke schon, man braucht mich heute gar nicht mehr. Es funktioniert so richtig gut. Aber genau das sind die Themen, weil das, was Sie beide schon beschrieben haben, da würde ich jetzt gerne nochmal ansetzen. Ich glaube, Sie haben drei große Themen aufgemacht. Aber weil wir jetzt auch gerade über diese zeitliche Einordnung gesprochen haben, stellvertretend für Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie arbeiten Sie eigentlich miteinander? Also wie funktioniert auch da die Kommunikation, damit die wichtigsten Punkte bezüglich Papa reagiert so, Mama ist vielleicht anders, es gibt drei Geschwisterkinder, eins ist vielleicht besonders. Wie gehen Ihre Professionen einher, wenn es um dieses Thema geht?
Wir arbeiten im Palliativ- oder auch im Hospizkontext immer in Teams. Also einer alleine ist immer nicht genug. Und von dem her ist es völlig klar, das ist ein multiprofessionelles Miteinanderarbeiten. Wir sind Familienmediziner im besten Sinne. Wir wissen ja, dass häufig Familienangehörige belasteter sind als die betroffenen Patienten. Und es sind vor allem die, die auch nach so einem Verlust in irgendeiner Form ja weiterleben müssen. Das heißt, die muss man sehr früh stützen, mit ins Boot holen. Und wir machen zum Beispiel jetzt im stationären Setting jeden Tag multiprofessionelle Teambesprechungen, sogar zweimal am Tag, wo wir uns abgleichen. Wir haben eine berufsgruppenübergreifende Dokumentation, also wir haben eine elektronische Patientenakte, wo Arzt, Pflegekraft, Psychologe, Sozialarbeiter, Musiktherapeut, Physiotherapeut alle gemeinsam dokumentieren. Wir haben eine therapeutische Besprechung einmal pro Woche, wo besonders prekäre Probleme dann auch nochmal ganz klar benannt werden. Wir ordnen zu, wer kümmert sich denn jetzt um welchen Familienangehörigen mit welcher Zielsetzung, und das Ganze wird dann nochmal in die Gruppe zurückgespielt, dass einfach auch jeder weiß, okay, wo stehen wir denn gerade? Ne? Oder na, wir haben ja teilweise extrem große Unterschiede auch in puncto Krankheitsverarbeitung. Der eine, was weiß ich, der Patient ist schon einen Kilometer weiter als die Angehörigen oder umgedreht, und dann muss man ja einfach auch mal gucken, wie kriegt man die denn irgendwie nochmal vielleicht vom Tempo her auf eine gleichgerichtete Strecke. Und das funktioniert nur im Team. Was wir als sehr hilfreich auch ansehen, ist immer mal wieder auch Familiengespräche zu führen, also wo dann wirklich mal alle ins Boot kommen und wo man dann auch mal offene Fragen miteinander klären kann. Das gelingt aber nur, wenn man die einzelnen Spieler schon mal so ein bisschen kennengelernt hat und auch weiß, okay, hier kann man auch wirklich offen miteinander reden. Also das muss man immer so ein bisschen abspüren, aber ich habe da nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Frau Wolf, Sie nicken die ganze Zeit zustimmend. Das heißt, das kommt Ihnen bekannt vor.
Das kommt mir bekannt vor und auch nicht. Ich glaube, es ist ein, wie soll ich sagen, Idealfall, ein Sehr, 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 sehr positives Beispiel ist, ich kenne solche, ich kenne leider auch ein bisschen andere Situationen, und glaube, aber ich bin komplett bei Ihnen, Herr Professor Gottsching, ich glaube, so sollte es sein. Das ist super wertvoll. Ich selbst komme ja so ein bisschen über so einen Seitenpfad manchmal in die Betreuungssituation rein und habe ansonsten den Bezug, dass ich Ausbildungs Veranstaltungen letztlich mache zu den Kommunikationsthemen und darüber dann manchmal den Weg auch selber in solche Betreuungssituationen finde. Da, wo ich Menschen ausbilden darf in Kommunikationsthemen, ist es quasi mein Mantra. Je mehr man kooperiert, desto besser ist das. Und je mehr man voneinander weiß und je mehr man am gleichen Strang zieht. Zum Beispiel kommt es, um mal so ein bisschen ein negatives Beispiel zu nennen, bei mir kommt es selten mal vor, dass ich sozusagen übersetzen darf, was der Palliativmediziner gesagt hat. Das ist natürlich nicht optimal. Besser wäre, er würde es selber so sagen, dass man es versteht. Es ist wirklich ein seltener Fall.
Das ist übrigens auch mein Mantra, ne, dass ich der Meinung bin, dass Fachsprache beim Patienten original gar nichts verloren hat. Es geht ja nicht darum, dass wir uns total super und überlegen fühlen und schon wieder 17 Fachausdrücke benutzt haben, sondern es geht darum, sich sprachlich dem Patienten so anzunähern, dass wir ja, ihn dort abholen, wo er steht, und dass er eben die Informationen, die er von uns bekommt, auch wirklich nachvollziehen kann. Das versuche ich auch schon Studenten einzubläuen und gesagt, eine Fachsprache bitte könnt ihr benutzen, wenn ihr untereinander seid als Kollegen, aber das muss bitte sofort aufhören, sobald ihr im Patientenkontakt seid, weil da geht es nicht darum, dass ihr einen auf Halbgott macht, sondern es geht darum, die Menschen auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und Leitplanken anzubieten. So ein Handlauf, an dem die sich entlanghangeln können, und der muss für sie halt auch sichtbar sein und in der richtigen Höhe angebracht werden. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, auch bei Sprache sensibel zu sein und ja, sich eben zur Not auch auf ein sprachliches Niveau einzupegeln, das vielleicht nicht das eigene ist, aber das des Patienten.
Und dem Patienten einfach die Freiheit zu lassen, das zu entscheiden, was er entscheiden kann. Wir sehen das ja, zumindest sehe ich das bei der Begleitung von EB-Patienten nicht selten, dass die sich sehr, sehr, sehr gut auskennen, zum Beispiel mit dem Wundmanagement, aber auch mit ihrer Schmerzmedikation. Und es natürlich nicht im Hospizkontext, hoffe ich, aber anderswo ab und zu mal der Fall ist, dass andere Experten, zum Beispiel Mediziner oder Pflegekräfte, nochmal neu erklären, wie es geht. Und das ist oft schwierig, weil sie das halt schon probiert haben, die EB-Patienten schon wissen, dass es nicht funktioniert. Und wenn man die Restautonomie, die da ist, wenn man die behütet als Team, dann leistet man, glaube ich, einen sehr, sehr wertvollen Beitrag.
Ja, hat ja auch was mit Wertschätzung, glaube ich, zu tun. Und gerade, also ich habe ganz viele Déjà-vus gerade, weil es sagen auch ganz viele Betroffene von anderen seltenen Erkrankungen, ne? Sie werden ja auch zu den Experten der eigenen Erkrankung. Das heißt, sie wissen es sehr, sehr gut. Aber dennoch auf der anderen Seite, wie Sie gerade auch schon beschrieben haben, alle beide, dass so diese Fachsprache ja auch Distanz entstehen lassen kann. Und Sie beide haben auch schon den Begriff Dolmetscher genutzt. Und dennoch ist es so, wenn man auch im Umkreis, im Freundeskreis, im Kollegenkreis so Wörter wie Tod, Hospiz so hört oder auch Schuld, dann zuckt man immer so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, Tod und Hospiz ist noch ein Tabu in der Gesellschaft. Können wir vielleicht sagen, warum, oder würden Sie sich es auch anders wünschen?
Also wir sitzen ja in diesem Boot letztlich alle gemeinsam drin, ne? Also seit Beginn der Menschheit sind auf diesem Planeten über 200 Milliarden Menschen verstorben, und das ist ein Trend, der sicherlich anhalten wird. Also so zu tun, als ginge mich das Thema nichts an, das ist ja lächerlich. Und der Tod gehört zum Leben. Das sollte jetzt nicht so einen Riesenraum einnehmen müssen, weil es natürlich auch immer so ein bisschen angstbesetzt ist. Aber einen entspannteren und normaleren Umgang mit dem Thema würde ich mir schon sehr wünschen. Also wir bauen gerade zum Beispiel ein Kinder- und ein Erwachsenenhospiz in einem Baukörper. Ich möchte da noch ein Streichelzoo dran bauen, ein öffentliches Café, einen Klettergarten, weil ich möchte, dass Familien ihren Ausflug dorthin machen, weil es schön ist. Und ich möchte auch Sterbende nicht verstecken. Sterbende sind bis zum letzten Atemzug Lebende. Und die haben es auch verdient, dass man sie so behandelt. Und die haben es nicht verdient, wie das früher auch in Krankenhäusern war, dass man sie dann, als es klar wurde, jetzt wird es etwas schwieriger, in den letzten Raum hinten geschoben hat, damit sie keiner mehr sehen muss. Das würde ich mir für mich nicht wünschen. Und ich glaube, das wünscht sich auch kein Betroffener, das wünscht sich keine Familie. Mhm. Und ich glaube, ein entspannterer, offener, normalerer Umgang, wie es ja vor 100 Jahren normal war. Ne? Wir hatten Großfamilien, da war es klar, da ist irgendwann die Oma gestorben, die wurde dann im Wohnzimmer aufgebahrt, die Kinder haben 2 Tage Fangen um die Oma rumgespielt. Da gab es diese Berührungspunkte nicht. Wer hat denn heute noch einen verstorbenen Menschen gesehen? Wer ermöglicht denn einem Kind noch auch Abschiednahme von der Oma, also im Sinne von begreifen? Da steckt das Wort anfassen drin. Und sowas finde ich total wichtig. Und ich muss noch mal kurz einen Schlenker zurück machen, ne? Auch zu dem nochmal Thema Sprache und Distanz schaffen. Wir sprechen in der Palliativmedizin ganz bewusst nicht von professioneller Distanz, sondern von professioneller Nähe. Also das heißt, wir müssen mitschwingen, mitfühlen, aber es ist Teil unserer Professionalität, nicht ins Mitleiden, Mitsterben abzugleiten, weil dann sind wir nicht mehr hilfreich. Also wenn der Patient oder die Angehörigen anfangen, mich zu trösten, dann war es drüber. Ja, aber das finde ich total wesentlich, auch diese Empathie spürbar rüberzubringen, also dass Patienten und Angehörige merken, ja, das macht auch mir als Profi was aus, aber trotzdem bin ich so stabil, dass ich weiter tatsächlich ein hilfreicher Ansprechpartner für alle Betroffenen bin.
Mhm. Ja, Menschenmediziner, haben Sie gesagt, oder Familienmediziner sind Sie, haben Sie gesagt. Das passt ja auch da rein und Sie haben auch vorhin schon auch ausdrücklich klar gemacht, es geht ja nicht jeden Tag dreimal ums Tod und nicht immer nur ums Sterben, sondern im besten Falle geht es auch um das Leben mit der Erkrankung. Und auch gerade, wenn wir wieder den Schlenker zu EB machen, sind ja, kleine Kinder, also seit der Geburt ja auch betroffen. Fehlt da vielleicht diese kindliche Naivität, von der Sie vorhin noch gesprochen haben, dass man vielleicht ein bisschen leichter mit diesem Thema umgehen kann?
Kinder sind ja sehr klar und deutlich in ihren Äußerungen. Das kann auch teilweise sehr brutal sein. Ne? Also wenn andere Kinder jetzt einen EB-Betroffenen sehen oder auch ein EB-betroffenes Kind, da kommen ja teilweise schon auch sehr deutlich, sehr drastische Rückmeldungen. Und trotzdem ist es in der Regel dann auch schnell abgearbeitet, gut und Teil von Normalität. Und das finde ich halt so wesentlich. Ne? Kinder sind sehr offen, sind sehr ehrlich und man kann die ja häufig dann auch ganz gut mitnehmen und lenken und kann das ja auch einem Betroffenen erklären, warum jetzt ein Kind zum Beispiel so ein bisschen erschrocken reagiert hat auf so ein deutlich verändertes Hautbild. Ne? Also auch, ich finde, auch das ist Teil der Ehrlichkeit gegenüber Betroffenen, ne? Dass man nicht so tut, als wäre hier nichts sichtbar und als wäre das Ganze ja eine Kleinigkeit. Ne? Also auch damit wird man denen ja nicht gerecht. Und auch damit habe ich jetzt im Wesentlichen wirklich nur gute Erfahrungen gemacht.
Frau Wolf, gerade EB, wenn auch ja eine Erkrankung auch wirklich körperlich oft sichtbar ist, und auch gerade, wenn Geschwisterkinder auch noch da sind und Familien, da gibt es ja nicht nur die mentale Belastung, sondern auch körperliche Einschränkungen. Diese Erkrankung bedarf sehr viel Aufmerksamkeit. Was kann das in so einem sozialen Umkreis machen? Ich möchte aber auch erweitern. Es zählen ja auch Schulfreunde, Kollegen dazu, ne? Also das sind ja nicht immer nur Geschwister und Mama und Papa, sondern auch Freunde und alle drumherum.
Ich mache den Rahmen noch weiter.
Absolut gerne.
Ich unterscheide oft ganz gerne zwei grundsätzliche Begriffe. Das ist einmal Trauer und das zweite ist Drama. Okay? Und die Trauer, also das Bedauern, dass zum Beispiel ein Kind mit EB Schmerzen hat, das ist ja, das kann man ja kaum aushalten, ne? Wenn man mal bei so einem Verbandswechsel dabei wäre, das ist herzzerreißend. Gar keine Frage, das kann man kaum aushalten. Die Trauer oder das Bedauern, wie immer man das fasst, das ist menschlich, das ist okay. Aber das Drama, das bringt uns nicht weiter. EB ist eine Erkrankung, die Patienten ihr Leben lang, oder Menschen, das sind ja nicht unbedingt Patienten, das sind sehr lange keine Patienten. Das sind Menschen, die sehen sich nicht als krank, sondern die sind Menschen mit EB. Ja? Die sehen sich halt als Menschen mit EB und denen geht's genau wie uns, mal gut, mal schlecht. Die sind traurig, die sind fröhlich, die leben und die sind wundervoll und lebenswert. Und das Drama, das ist mein Wunsch und auch eins meiner Hauptziele in der Arbeit, das würde ich einfach versuchen zu vermeiden. Von Eltern aus, von Lehrern, Menschen aus, also Erzieherinnen oder Erziehern oder. Ich würde das Drama versuchen rauszunehmen und schauen, dass man einfach im Rahmen der Möglichkeiten entspannt drüber sprechen kann. Fragen kann, hey, was heißt das? Wie machen wir das jetzt? Was ist, wenn zum Beispiel das Kind fällt und eine kleine Verletzung hat, was machen wir dann? Rufen wir einen Rettungswagen und Drama. Oder fragen wir, hey, wie verbinden wir das denn? Weißt du das? Wissen die meistens von einem sehr frühen Alter an, weil sie das halt kennen. Und dann macht man das und dann geht's weiter. Ne? Dann macht man wie bei jedem Kind. Dann gibt man ihm noch einen freundlichen Klaps oder gibt ihm einen Kuss und dann geht's weiter und fertig. Können die weiter toben. Das ist so, so geht Leben. Und das, ich glaube, dass für mich ist dieses vielleicht so ein bisschen einfach formulierte Wortpaar Trauer oder Bedauern und Drama wichtig. Und ich glaube, das Drama brauchen wir nicht. Und ich stehe dafür, mich darum zu kümmern, dass das aus den Köpfen geht. Auch bis hin zum Einsatz von Humor, was ich mache. Trainingsworkshops im Thema, also nicht nur in der Palliativmedizin, auch anderswo zum Thema Humor im zum Beispiel Arzt-Patienten-Gespräch. Ich finde das unglaublich wichtig und schön und lustig. Und zwar nicht, weil ich da Lust drauf habe, weil ich ein witziger Mensch bin, ich auch nicht, also weil ich Humor gut bin, sondern weil ich weiß, was es für die Patienten heißt. Das ist so, Herr Rötschling, Sie nicken. Darf ich Sie gleich danach fragen?
Definitiv. Also ich mache einmal die Woche klassische Chefvisite bei uns auf der Palliativstation, nicht weil ich drauf stehe, sondern weil die Patienten das sich echt einfallen. Also wirklich hier so Professor Brinkmann, Schwarzwaldklinik-mäßig, mit weißem Kittel, mit 10 Mann Personal in der Corona, weil die Patienten das total abfeiern. Weiß der Geier warum, aber ne, also die kennen das und wollen das so. Und mein Ziel ist immer, dass ich mit jedem Patienten mindestens einmal lächle, wenn's geht, einmal kräftig und herzlich lache. Also ich möchte solche kleinen Momente schaffen. Wir haben einen Klinikclown, der ganz regelmäßig zu uns auf die Station kommt, nicht nur zu den Kindern, auch zu den Erwachsenen, weil das Thema Humor ist so eine Ressource und es ist übrigens auch so, wenn wir lachen, können wir nicht zeitgleich in dem Moment Angst haben, ne? Sondern wir katapultieren uns für einen winzigen Moment auch aus einer vielleicht unaushaltbar furchtbaren Situationen raus und haben eine Mini-Ressource aktiviert, die aber total nachhallt. Und von dem her ist das super, super wichtig. Wir wissen es ja auch als, dass es für uns Profis eine hochrelevante Ressource ist. Also Humor ist etwas, was uns in diesem Alltag, also muss man auch sagen, wir haben eine sehr hohe Elendsdichte. Ne? Alleine bei uns auf der altersgemischten Palliativstation sterben 5 bis 8 Menschen pro Woche. Nur auf dieser einen Station. Das ist schon auch eine Packung. Ne? Und da brauchst du gute Mechanismen, um auch auf Dauer selber gesund und stabil zu bleiben. Und Humor ist eine super wesentliche Ressource und das versuchen wir auch immer irgendwo mit unseren Patienten gemeinsam zu aktivieren. Und es geht immer darum, miteinander zu lachen und zu gucken, treffe ich denn vielleicht auch so ein bisschen den Humor vom Patient? Ne? Das muss immer das Ziel sein, aber wenn das gelingt, ist das was Herrliches.
Ja, und ab und zu mal kann sogar der Tabubruch super befreiend sein. Sie haben vorhin haben Sie so ein bisschen angefangen, über Kommunikation zwischen Mann und Frau zu sprechen, vielleicht auch ein bisschen zu flachsen. Wir hatten so kleine humorige Untertöne. Und ich glaube, beim Humor kann es gerade für Herren ab und zu mal echt entlastend sein, so einen krassen Tabubruch reinzubringen. Und das ist so gut.
Ja, also ich hab da eine schöne Geschichte zu. Ein Kollege von mir, der hat eine Visite gemacht auf einer Palliativstation. Es war an sich ein schöner, sonniger Tag draußen. War eine relativ junge Patientin, Mitte 30, ne, lag im Sterben. Die gesamte Familie war da, 4, 5 Menschen. Es war alles abgedunkelt, die Menschen haben geflüstert. Ja, und er ist reingekommen und hat gesagt, ach Gott, hat sie jetzt auch noch Migräne? Ja? Riesengelächter im Raum, ne, Vorhang auf, normale Zimmerlautstärke, ne, weil es wurde dann aufgelöst. Ne? Also wie absurd das ist, schon so zu tun, als wäre jemand schon auf dem Abflug. Und das finde ich total wesentlich. Ne? Und auch da sind Kinder echt super. Ne? Wir hatten kürzlich eine Patientin bei uns auf Station im Leberversagen, quittegelb, ne? Also wirklich eine ziemlich erschreckende Farbe. Und dann kamen irgendwie die Nichte und Neffe rein. Ne? Und das Erste, was der Neffe sagt mit seinen 12, 13 Jahren, sagt, oh, Tante Erna, siehst du scheiße aus. Ja? Das war die Begrüßung. So, bam. Wunderbar, alle gelacht. Weiter geht's.
Schön. Ja, ja, wenn alle gelacht haben, ist es doch das eindeutige Signal, dass Humor funktioniert. Darf man eigentlich, wenn wir beim Thema EB sind und Hospiz sind, über Hoffnung sprechen? Frage an Sie beide.
Natürlich, man darf immer.
Ja, wollte ich gerade sagen, über Hoffnung darf man immer sprechen. Das ist ja die Frage, Hoffnung auf was? Mhm. Das ist ja das Entscheidende ist ja die Richtung. Worauf ist denn meine Hoffnung gerichtet? Und die ist ja in der Palliativversorgung oder bei so einer Erkrankung ja nicht auf Heilung oder na, ich drehe mich rum, schnipp zweimal mit den Fingern und das Hautbild ist irgendwie geklärt. Darum geht es ja nicht. Aber Hoffnung auf Schmerzarmut, Hoffnung auf erträgliche Verbandswechsel, Hoffnung auf eine Begleitung durch die Menschen, die mir wichtig sind, Hoffnung auf schöne Erlebnisse, noch gute Momente, auf noch Erfüllung von Wünschen. Ja, natürlich. Mhm. Das ist doch Teil von Lebensqualität. Das ist doch unsere Kernaufgabe.
Ja, habe wieder den schönen Bogen zum Anfang. Ne? Genau, Frau Wolf, Sie haben auch sofort ja, natürlich gesagt beim Anfang, also zum Anfang.
Das ist unsere tiefmenschliche Aufgabe. Ich denke mal, dass Herr Professor Götschinger hat es mit Zahlen untermauert, wie stabil der Trend ist, dass Menschen irgendwann sterben. Es wird uns auch so gehen. Und wir wissen nicht wann. Das kann auch in den nächsten paar Minuten sein, das weiß man ja nicht. Das weiß ein EB-Patient im Hospiz nicht und wir wissen es nicht. Ziel ist, dass man wo man nicht stirbt, die Momente, wo man nicht stirbt, dass man die mit Hoffnung lebt und mit Freude und mit guten Momenten.
Es gibt ein wunderschönes Cartoon, Charlie Brown und Snoopy auf so einem Bootssteg. Ne? Und dann sagt der Charlie Brown, Snoopy, eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy sagt dann ganz wunderbar, ja, aber an allen anderen Tagen nicht.
Daran habe ich auch gedacht, genau. Mhm.
Das finde ich so, das ist so treffend. Und deswegen finde ich auch ganz grundsätzlich unsere Arbeit auch gar nicht so schlimm belastend, weil wir sind den ganzen Tag voll im Leben. Und unsere Patienten Gott sei Dank auch.
Absolut. Und das, was man an guten Momenten schaffen darf, ich empfinde das als großes Privileg, das ist so wertvoll.
Schön. Also wir haben den Kreis richtig rund gemacht jetzt zum Schluss. Ich möchte dann noch die letzte Frage an Sie beide richten. Was wünschen Sie sich eigentlich von der Gesellschaft allgemein, ne, wenn es darum geht, Palliativ- und Hospizarbeit, gerade auch bei seltenen Erkrankungen wie EB? Das sind die Herausforderungen ja manchmal noch andere als sonst. Frau Wolf.
Ja, der Überbegriff meines Wunsches ist raus aus dem Drama. Das ist Ziel meiner Arbeit in der Palliativkommunikation. Und speziell für EB wünsche ich mir, dass es möglich ist, diesen Menschen und ihren Angehörigen eine Zeit voller Hoffnung und eine gute Zeit zu ermöglichen. Gemeinsam und einfach einzugehen auf das, was Menschen brauchen. Das ist aber eigentlich überall so. Das ist gar nicht so EB-spezifisch. Und raus aus dem Drama, miteinander reden, lachen, leben, mit Lebensqualität, mit tollen Medizinern, die eine fantastische Schmerzmedizin machen, unter anderem, und ganz viele andere Dinge. Und ich glaube, dann ist es gut. Das wäre mein Wunsch.
Also für mich der Wunsch, Fokus auf Lebensqualität, Fokus auf eine bestmögliche, auch medizinische Begleitung, was belastende Symptome anbelangt, ne? Also auch Schmerzmedizin, das heißt, wir können total viel machen, und ich würde mir einen grundsätzlich entspannteren Umgang mit dem Thema Tod und Sterben in der Gesellschaft wünschen. Einfach mit dem Hinweis, Leute, das ist unser aller Thema, also entweder wir sind mittelbar oder unmittelbar irgendwann betroffen, so zu tun, als ginge uns das nichts an, ist echt, in der Schule würde man sagen, Thema verfehlt. Ja, natürlich ist es menschlich, sowas möglichst weit von sich wegzuschieben, aber je weiter ich das wegschiebe, desto bedrohlicher wird es im Grunde genommen. Und je mehr ich das in meinen Alltag integriere, desto entspannter kann man damit umgehen. Und ich finde auch, dass die bewusste Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit führt einen dazu, auch sein Leben bewusster selber zu gestalten, zu genießen. Man wichtet Dinge anders. Also ich überlege mir sehr, mit wem ich meine verbleibende Lebenszeit teile und welche Begegnungen oder Momente ich mir echt schenke, weil ich für mich denke, dass da ist echt verpulvert. Ne? Also da mache ich lieber was anderes. Und von dem her finde ich, dass diese Beschäftigung damit und der normale, entspannte Umgang ist eine Riesenchance. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, in diesem Themenfeld arbeiten zu dürfen, weil es mir für mein eigenes Leben und für meine Gewichtungen, was zählt und mit wem verbringe ich Zeit und was sind die wirklich wichtigen Themen im Leben, hat mich das unglaublich nach vorne gebracht.
Also besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ich glaube, da kann man auch ganz viel für das eigene private Leben rausziehen. Das war wunderbar. Man merkt bei Ihnen beiden, dass Sie dafür tatsächlich brennen, wie sehr Sie so mit sehr viel Leidenschaft sprechen Sie. Und was mir einfach im Gedächtnis geblieben ist heute, so sind so ein paar Schlagwörter: Familienmedizin, Dolmetscher, sprachsensible Medizin, Trauer, Drama, Humor ist eine Ressource, wurde gesagt. Und vor allem auch der Satz, Sterbende sind bis zum letzten Schluss einfach auch oder bis zum letzten Atemzug Lebende. Das ist irgendwie ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Und wenn ihr auch mit dabei sein wollt und mehr über EB erfahren möchtet, hört in den vorherigen Folgen rein. Da gibt's ein paar, und wir werden auch noch in den kommenden Monaten weiter über EB sprechen und weiter mit EB-Betroffenen. Denn ich glaube, nichts ist besser, wenn man die Perspektive der Betroffenen selbst hören kann. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Total gerne.
Ja, vielen Dank.